Willkommen zu einer neuen Episode von Data Express, ein Podcast von Data Disrupted. Auch in Episode 69 reden wir über Neuigkeiten und Interessantes aus der Welt der Enterprise-IT. Wir, das sind Kerstin und Wolfgang, heute ist Dienstag, der 18. August 2026 und wir haben wieder die News für euch gelesen. Während in Nordamerika und Südeuropa, die Wälder brennen, Flüsse in Mitteleuropa Niedrigstände erreichen und Kraftwerke wirklich ihre Leistung drosseln müssen. Ich glaube, heute ist in Ungarn schon wieder eins runtergegangen. Diskutiert die Technologiebranche vor allem eine einzige Frage. Wie bekommen wir noch mehr Rechenleistung?
In Rumänien. Uhr wieder eingeschaltet. Das ist noch nebenbei. Ja, das ist tatsächlich eine bemerkenswerte Szene. Sagen wir mal, wir sehen ja so aus der Realität quasi im Minutentakt die Warnsignale hergeschickt sozusagen. Und die digitale Elite träumt so ein bisschen von der Superintelligenz und dem nächsten Container voll mit GPUs, die sie dann so vor sich hin bestellen. Fragt man sich, wo die alle herkommen. Und offenbar, wenn man natürlich dauernd ChatGPT fragt, dann kann natürlich die nächste Antwort auf ein beliebiges Problem nur aus dem Rechenzentrum kommen, nicht wahr?
Ja, das scheint wirklich so. Also die Menschheit hat offenbar wirklich beschlossen, dass die Antwort auf jedes, wirklich jedes Problem dieser Welt gerade ein weiteres Rechenzentrum ist. Ja. Es geht um industrielle Aufrüstung, Strom, Wasser, Landflächen, geopolitische Macht, aber man kann die man kann die Zukunft nicht allein mit Rechenleistung alleine bauen. Man braucht Energie, Wasser, Infrastruktur, Sicherheit, Vertrauen und Resilienz. Darum wird es heute gehen, auch in diesem Podcast. Und ja, die Frage ist am Ende, die ich mir jeden Tag aufs Neue stelle, sind wir tatsächlich intelligent genug, unseren Planeten, unsere Gesellschaft am Leben zu erhalten, bis wir tatsächlich irgendwann mal eine Superintelligenz gebaut haben werden. Was war das? Pluscamp Perfect Futur 2 oder so?
Das ist egal, das ist ja aber nicht mehr erleben.
Vermutlich nicht, nein. Lass uns einfach mal so ein bisschen in die Kernmärkte schauen, so Halbleiter, Chip-Architekturen, da passiert ja eine ganze Menge. Ich habe gelesen, Samsung Foundry hat seine Roadmap angepasst und verschiebt den Marktstart des angekündigten 1,4-Nanometer-Prozesses offiziell jetzt auf das Jahr 2029, wo sie kürzlich noch so stolz gewesen sind, dass sie ja das endlich
ist so ein Unterschied, ob du es im Labor kannst und dann halt großindustriell ausrollen. Ne? Und das ist halt, ja. Entsprechend kompliziert.
Physische Hürden.
Ja.
Wo sind wir momentan in der Produktion? Nicht unter 2 Nanometer, oder?
Oh, ich bin schon vorbereitet.
Sag einfach nein.
Nein, wahrscheinlich nicht. Also Samsung und TSMC sind da schon relativ weit vorne bei diesen feinen Strukturen. Und wenn doch jemand sagt aber dauert dann doch noch eine Weile, dann wird auch kein anderer irgendwie 1,4 Nanometer großartig fertigen.
Das heißt, die anderen, gerade so Intel oder die jetzt gerade ihre Foundries erst aufbauen, Tesla, kommen wir gleich noch dazu, die kriegen dadurch natürlich auch ein bisschen so einen Aufschub quasi, wo sie aufholen können. Schlecht für Samsung, gut für Tesla.
Ja, die Frage ist, ob man aufholen muss, wenn wir später noch ein bisschen dazukommen beim Thema Intel.
Ja, genau.
Mit ihrem Raptor irgendwas.
Ja, die sind ja bei 19 Nanometer oder so, nee, keine Ahnung, also jedenfalls weiter 9 oder so. Ich glaube, die sind sehr viel weiter oben. Hardware ist echt ein Thema. Also ich habe auch gesehen, dass Microsoft bei der eigenen Hardware aufrüsten will. Für diesen September haben sie schon die Präsentation ihres eigenen KI-Beschleunigers Maya 300 angekündigt. Die wollen unabhängiger werden von Nvidia, auch ein Trend, den wir in der ganzen Branche sehen. Natürlich zum einen wollen sie die Betriebskosten drücken damit, was Google ja mit den TPUs schon seit Jahren macht. Und das sehen wir jetzt auch verstärkt bei allen anderen Anbietern. Also Amazon, ja, Herr Stief, eine Wortmeldung.
Die einzige Hardware, die ich von Microsoft kenne und die echt gut ist, sind deren Mäuse.
Oh, die sind richtig geil. Ja, das stimmt. Und zwar die Kabelmäuse, muss ich dazu sagen. Habe ich heute immer noch. Und auf Vorrat gekauft, falls es sie irgendwann mal nicht mehr geben werden wird. Oh Gott, es ist heute meine Lieblings-Plusquamperfekt-Futur 2. Whatever. Grammatik. Ja, Wo sind wir stehen geblieben? Auch bei Intel.
Kommt als nächstes.
Oh Gott, ja, die hatten wir ja eh gerade. Ne? Aber das hatten wir letzte Woche schon. Die stapeln hoch. Und jetzt wohl offenbar auch Lip Bhutan, der CEO von Intel, ganz offiziell angekündigt die Rückkehr ins Speichergeschäft mit ganz, ganz klarem Fokus auf eben genau jene Stacking-Technologien, die wir letzte Woche schon mit der, Large Form Factor Gedöns angekündigt wurde, wo eben HBM, das kannst du besser erklären, auf die CPU drauf gelötet wird.
Ja, das haben wir schon mehrfach erklärt. HBM, High Bandwidth Memory, da kommt es auf hohe Bandbreiten an und entsprechend kurze Latenzen und das kriegst du, wenn du den Speicher nahe dran packst. Das war ein bisschen daneben. Demnächst wird es einfach auf die CPU oben drauf gestapelt. Hat man dann thermische Probleme und so weiter und so fort. Alles ganz hässlich. Ich denke mir jetzt, als Intel, als Prozessorhersteller, will man möglicherweise halt auch von diesem HBM-Kuchen ein bisschen was abhaben und von diesem Stacking-Kuchen. Ist ja auch sinnvoll, wenn du CPUs baust, dass du dann auch den Memory oben drauf baust. Also das erscheint mir tatsächlich durchaus logisch, um auch so ein bisschen gegen Nvidia zu stehen. Und ich habe gerade heute gelesen, dass sie nicht unbedingt über HBM nachdenken, sondern DDR4 da oben drauf stacken wollen.
What?
Ja, halt als nahe an der CPU und schnell. Und Intel ist immer schon gerne mehr aufs Züge raufgesprungen. Wir haben irgendwann vor langer, langer Zeit, als die ersten ernsthaften Hersteller anfingen mit Multicore, hat der Intel einfach zwei Chips auf einen Träger draufgebracht und das Multicore verkauft. Also warum nicht sowas wieder mal irgendwie machen?
Also ich möchte, nee, dazu sage ich jetzt nichts.
Und möglicherweise kommen auch DDR...
Nein, ja, DDR ist tot. Die ist Geschichte.
Nein, bringt richtig Geld. Speicher kostet, ist teuer heutzutage. Und möglicherweise, aber das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, lag mich nicht fest drauf, könnte es sein, dass DDR einfacher und billiger zu bauen ist als HBM.
Also ich weiß...
Oder herzustellen, nicht zu bauen, aber herzustellen.
Ich weiß, dass sowohl Meta Meta sehr wohl alte Chips aufrecycelt, weil sie eben dann mit alten DDR-Modulen noch weiter arbeiten können. Und ich weiß auch, dass Intel, das hatten wir auch letzte Woche, ja ihre irgend so eine Uralt-Chip-Serie verlängert hat und neu aufgelegt hat, weil sie eben genau mit jenen alten, möchte jetzt nicht sagen alten, aber mit jenen, ich sag mal, einfachen DDR-Modulen weiter.
Razer.
Ja, whatever. Wir hatten es letzte Woche, hört selber nach, wer es noch nicht gehört hat oder sich nicht gemerkt
Razor
hat.
Lake, Intel Razer Lake
ja,
soll.
Ja, genau.
Aber ich glaube, das haben wir heute nochmal später sowieso noch als Thema.
Ja, das kann sein.
Das soll Anfang 2027 kommt quasi eine neue Version davon.
Ach,
oder nicht neue Version, das ist falsch. Eine.
Reloaded.
Ja, sagen wir, eine leichte Modellpflege.
Oh mein Gott, ja. Naja. Ja, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Ressourcen sind knapp und warum nicht auch das? Ist aber, glaube ich, nicht nur, um gegen Nvidia anzustinken, weil das neue Modewort ist ja Inference. Und für die Inference reicht es eigentlich, wenn du CPU hast. Da brauchst du nicht zwingend GPUs, also eigentlich brauchst du da kein Nvidia. Und warum dann nicht mit CPUs gegen anstinken? AMD macht das ja auch sehr erfolgreich, haben wir in Benchmarks auch letzte Woche besprochen. Und und Speicher, ja, Kostentreiber, ne? Ach du meine Güte, die sind ja, das ist ja echt krass, ne? Habe ich gelesen letzte Woche. Preise für Enterprise-SSDs mit 30 Terabyte Kapazität, was ja heute keine Seltenheit mehr ist. Sein soll,
naja.
Habe ich mir sagen lassen. Also, ja, Enterprise,
ja,
ne? Wir reden
ist,
von.
Das ist schon wir reden oberes von Ende.
Es sind aber trotzdem gestiegen um das 6,5-fache.
Das ist kein Pluspunkt. Perfekt, by the way.
Nee, das war jetzt Wende perfekt.
Ja, ist halt elend teuer geworden, das Zeug.
Absolut. Ja, bremst aber nicht nur die große GPU-Infrastruktur.
Jetzt. Zum Ersten verzerrt natürlich die Budgetgeschichte, wenn du plötzlich halt für Speicher sehr viel mehr bezahlst, als du vielleicht vor zwei Jahren noch in deiner Roadmap irgendwie dir überlegt hast, ne? Von wegen, wir bauen das so und so aus und plötzlich kommt dann irgendwie halt die Festplatte daher. Du brauchst nicht nur eine Platte, sondern du brauchst viele Platten für diese Infrastrukturen, haben wir auch schon öfter besprochen. Und jetzt sagst du, okay, das bremst halt GPU-Infrastrukturen aus. Einerseits ja, auf der anderen Seite hast du ja nicht nur GPU, die viel Speicher brauchen. Ich habe selber Kunden, zum Beispiel im E-Mail-Umfeld, wo dann irgendwie halt die Kunden immer mehr werden und die Mails immer größer werden. Damit brauchen die auch immer mehr Platz für Backup zum Beispiel und entsprechend immer mehr Plattenplatz. Und plötzlich schlägt das dort auch zu, wenn man sagt so, ich sage jetzt so eine Kalkulation eben von vor 3 oder 2 Jahren, die man sagt so auf die Zukunft, und wir werden irgendwie das Wachstum haben, da brauchen wir irgendwie so und so, müssen wir das budgetieren auf die nächsten 2 bis 3 Jahre.
Das ist kaum noch vorher.
Und plötzlich stimmt es halt nicht mehr, weil du,
also
dein Mengengerüst stimmt schon noch, aber der Preis halt nicht mehr dazu.
Ja, und ich glaube aber auch das Mengengerüst, weil ich glaube, dass die Daten exponentiell schneller ansteigen als deine Forecasts, die du vor 2 bis 5 Jahren noch gemacht hast, schätze ich. Keine Ahnung.
Ja.
Ja, Speicherknappheit hatten wir auch letzte Woche, selbst Nvidia bekommt es zu spüren. Vera Rubin verzögert, hatten wir auch letzte Woche schon. Licht soll ja der Heilsbringer sein im Rechenzentrum, habe ich gelesen. Es gibt tatsächlich eine Bewegung Light Matter, die gemeinsam mit dem Open Compute Project die Standardisierung von Silizium-Photonik-Verbindungen vorantreiben, um eben genau Stromverbrauch, das ist unser Thema heute, und natürlich auch Latenzen in großflächigen KI-Clustern senken wollen. Also Photonics, glaube ich, hatten wir schon mal.
Da haben wir im Data Express 66 ausführlich drüber gesprochen, da ging es um Optical Switching, du erinnerst dich?
Ja!
Wo wir unwissenderweise beide unterschiedliche Auffassungen waren, was Optical Switching bedeutet.
Ja, von was ganz unterschiedlichem gesprochen haben, ganz
und
einfach.
Das ist aber genau in die Ecke rein geht es eben, dass du halt optische Interconnects hast, du brauchst entsprechend Bandbreite.
Also wer mal wissen will, worüber der Herr Stief und ich normalerweise abends so reden, hört rein, Episode 66, Link gibt's in den Shownotes, oder ihr habt uns sowieso abonniert.
Und was jetzt neu ist, verglichen zu vor 3 Ausgaben,
Die Standardisierung,
genau. Dass man eben jetzt anfängt, und das ist natürlich sehr sinnvoll, dass du irgendwie dir Standards überlegst. Es geht los bei irgendwie, wie schaut der Stecker aus, bis hin zu Protokollen, ne? Irgendwie Signalisierung und so weiter. Welche Fehlerkorrekturverfahren hast du drin im Kabel und so weiter und so fort. Genau. Und damit mit Standard hast du immer natürlich auch entsprechend, dann können mehr Leute dann quasi irgendwie teilnehmen und Gerätschaften bauen. So.
Jetzt gab es doch schon mal irgendwann zum CUDA-Ökosystem so einen anderen Herausforderer. Was war denn die Open-Source-Variante von CUDA? Irgendwas mit M? Oh, das hatten wir kürzlich also erst.
Es gibt auf jeden Fall von AMD in ihrem RTI-Grafikkartenumfeld gibt es auch so einen Versuch, dort Software zu platzieren. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Das ist ein Framework. Es gibt eine Firma, die damit Geld verdienen, dass sie einfach, ich such's euch raus, ich habe die getroffen auf einer IT-Press-Tour vor gefühlten 50 Jahren. Geht jedenfalls weiter. Jetzt neuer Player im Ring. Und in der roten Ecke Google! Ja, Google hat den Quellcode für seine TPU Raiden Software als Open Source freigegeben, um eben da auch die Barriere zu senken und weitere Alternativen zum CUDA-Ökosystem zu schaffen. IBM baut unterdessen Cloud-Partnerschaften aus, haben wir gelesen. Die bauen wirklich mit Nvidia zusammen riesige Cluster für ihre Kunden.
Ich habe gerade nebenbei versucht rauszufinden auf die Stelle, was das für Open Source Ding ist. Entschuldigung, ich habe dich gerade hier etwas verloren.
Oh Gott, das passiert mir jeden Tag. Ich erzähle was und es hört einfach nicht zu. Egal, weiter geht's im Text. Oracle, auch die erweitern Enterprise AI um Dinge. Also alle kaufen Nvidia wie Blöder und rüsten auf. IBM rüstet übrigens auch auf im Beratungsbereich. Will man ein Stück vom Kuchen abhaben. Die bauen gerade eine spezialisierte Beratungseinheit auf, um Unternehmen bei der Implementierung von OpenAI-Technologien zu unterstützen. Finde ich insofern krass. Ich glaube, das hatten wir vor 2 oder 3 Ausgaben schon, wo OpenAI selber Beratungsfirmen aufbaut. Will halt doch auch jeder so einen Krümel dann abhaben. Egal. Zehntausende Berater.
Ich finde es insofern interessant, fällt mir gerade ein, weil ja IBM doch eigentlich ihren IBM Watson als AI...
Ist Watson nicht deren Quantum-Plattform? Quanten-Ding?
Glaube ich nein, aber egal.
Also Watson ist vieles, Watson ist alles. Jedenfalls wollen sie halt auch von dem Kuchen.
Ja gut, IBM ist Sicherlich bauen die Computer, aber das ist eigentlich eine Beratungsfirma immer schon. Oder
das war schon immer eine Beratungsfirma, ja, ja. Das ist richtig. Aber die betreiben natürlich auch eigene Rechenzentren. Und weil das ist überhaupt interessant, wenn man heute von Cloud-Rechenzentren, also ich meine, Oracle spielt schon keine große Rolle, aber IBM ja so gar keine. Alle reden nur von Azure, nee, noch nicht mal. Eigentlich reden alle von Google.
Ich weiß nicht, wie das in so einem...
SpaceX AI? Meta?
Nein, ich weiß nicht, wie das in so einem, in so einem Business-Umfeld, da bin ich nicht so nahe dran. Ich bin mir sicher, dass man Oracle hat sowas, das wissen wir. Ich gehe stark davon aus, dass auch IBM sowas hat und die haben sicherlich irgendwie einen Berg von Bestandskunden, den sie dort hingeschoben haben, hinschieben.
Ja, das
und
ist
auch
richtig.
Neue Kunden. Also die werden sicher mitspielen in dem Ding. Heute nicht so laut wie OpenAI.
Naja, OpenAI noch gar nicht mal so. Ich glaube, dass die wirklich Bestandskundenpflege machen, aber so in diesem ganzen, ich sag jetzt mal, Hyper-Cloud-Hype spielen die keine Rolle. Da lese ich die gar nicht. Da spielt alles andere eine Rolle. AWS baut wie blöde, Musk investiert wie blöde, Microsoft baut aus, das, mittlerweile ja, ein bisschen leiser, aber Meta baut und ja auch...
Also bei AWS und...
Aber so IBM als KI-Cloud, die spielen nicht so wirklich.
Das ist, ich glaube,
ist auch wurscht.
Ich glaube, dort läuft es eher als Werkzeug für andere Wertschöpfungsketten.
Ja, ist auch wurscht.
Und nicht als das zentrale Ding der Wertschöpfungsketten.
Sprechen wir über die Finanzierung dieser Gigantonomie. Da gab es letzte Woche eine interessante Schlagzeile. Nvidia baut, also abgesehen von den 50 Milliarden, hier mal 10 Milliarden, dort mal 2 Milliarden, Nvidia baut tatsächlich mit 6 Wall Street-Schwergewichten einen Finanzierungspool momentan auf über sagenhafte 500 Milliarden Dollar, um eben auch den weltweiten Ausbau von KI-Infrastruktur abzusichern. Jetzt muss man dazu etwas wissen. Ja, Herr Stief, eine Wortmeldung.
Wer profitiert davon?
Na, natürlich. Ja,
Nvidia, das ist, weil sie Grafikkarten verkaufen.
Ja. Jetzt complicated. Ich habe heute erst drüber geschrieben, die Story ist noch nicht zu Ende gedacht. Ja, aber natürlich, klar wollen die das. Was momentan passiert, Rechenzentren werden gebaut und das ist nämlich der OpenAI-Fall. OpenAI fängt tatsächlich an, ein eigenes Rechenzentrum zu bauen mit der Absicherung durch Nvidia. Und zwar ist es so, dass Nvidia zwar Geld zuschießt und auch, aber auch die Bürgschaft übernimmt. Und das heißt, wenn OpenAI irgendwann mal nicht mehr zahlungsfähig sein sollte, dann müsste Nvidia in die Bresche springen. Und natürlich holen die sich die Kohle momentan oder wollen die sich die Kohle ihrerseits auch absichern. Und deswegen, glaube ich, macht das durchaus Sinn, so einen Pool aufzubauen und ein paar Schwergewichte mit ins Boot zu holen, einfach um selber auch abgesichert zu sein. Natürlich ist die Kalkulation von Nvidia, dass sie dann auch ihre eigenen Chips da rein verbauen. Aber der Drops ist noch nicht gelutscht. Immer mehr bauen nämlich ihre eigenen Dropse. Ja. Oh fuck, ey, Gartner ist ja so abgelost. Die haben irgendwas, die faseln was von 42 Milliarden US-Dollar. War das war nicht die Leute, das war irgendwas, war das VentureBeat? Oder doch die Leute? Die haben irgendwas von 3 Billionen in den Raum gestellt. Also hier Gartner mit seinen 42 Milliarden, das ist ja, oh Gott, damit kriegen sie ja noch nicht mal Meta finanziert. Ja, solche
Sachen glaube ich immer so wirklich.
Diese
Prognosen liegen halt so häufig.
Absolut.
Total daneben. Da gibt's sicherlich Glückstreffer,
Ich glaube tatsächlich, den 3 Billionen mehr als den, also die 42 Milliarden, die sind ja schon unter dem, was allein die 3 Hyperscaler dieses Jahr investieren. Das ist ja ein Witz.
Du musst natürlich aufpassen, das ist hier kalkuliert für KI-optimierte Infrastructure as a Service Dienstleister. Ich weiß von ganz früher, da hat dann halt auch eine Firma gesagt, sie haben den weltbesten, weltschnellsten 4-Core-Unix-Server-CPU und das war halt die einzige 4-Core-Unix-Server-CPU, die es gab auf der Welt. Da bist du freilich der Beste, Schnellste und Schönste damit.
Ja.
Also, bei solchen Sachen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig.
Ja, was ich viel interessanter fand, dass Nvidia jetzt auch noch zum Energieversorger wird. Nachdem jetzt die Rechenzentren sich schon selber mit Gas versorgen, will Nvidia auch von diesem Kuchen ein Stück abhaben. Und die haben Unter anderem in bis zu 3 Milliarden wollen sie investieren in den Energieentwickler Lancium, der unter anderem den KI-Campus von OpenAI und Oracle in Texas mit Strom versorgt. Und, das habe ich heute erst recherchiert, die sind auch haben auch Geld reingeschoben in Softbank und noch irgendeinen anderen, um noch mehr Rechenzentren mit noch mehr Strom zu versorgen. Also richtig in Energieversorger rein zu investieren. Richtig krass. Ja.
Dieses Lancium ist, wenn sich alles täuscht, ja.
Ist es? Ach, das meinst du?
Ein quasi Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, yeah. und der betreibt doch irgendwie ein paar Kraftwerke in Texas.
Genau.
Sie schreiben sich selber groß drauf, dass sie irgendwie sustainable und green. Ich habe jetzt auf der Webseite mal geschaut gehabt, nicht wirklich großartig was gefunden, aber da ist schon auch nicht so wenig. Also die haben Solarfläche und Windanlagen, aber da ist schon auch nicht so wenig Gas dabei.
Ja, Wind ist ja überhaupt so die krasse Geschichte. Das steht jetzt nicht im Skript, aber das müssen wir euch erzählen. Momentan macht so ein bisschen die Runde, dass die US-amerikanische Regierung ein paar Milliarden unter anderem in E.ON investiert hat, damit sie ihre Offshore-Windparks nicht bauen. Und Heatmap ist der Story so ein bisschen auf den Grund gegangen und hat sich wohl herausgestellt, dass diese Windparks von vornherein eine Minusrechnung sind. Also Offshore ist unglaublich teuer zu bauen. Mit der Ressourcenknappheit von heute und den Lieferkettenschwierigkeiten und Lieferengpässen wird das umso teurer. Und Offshore-Windparks sind offensichtlich ein lebenslanges Zuschussgeschäft. Subventionsgeschäft. Also keiner dieser Offshore-Windparks wäre vermutlich jemals profitabel gewesen. Die haben damals auf die Fläche geboten, E.ON und ein paar andere auch. E.ON war jetzt so der große Skandal. Und haben sich dort so Rechte gesichert, so ähnlich wie du auf 6G, 5G, LTE-Lizenzen geboten hast. Und ich glaube, E.ON ist sehr froh, dass sie mit diesem blauen Auge davongekommen sind, weil die hätten diese Dinger, wenn sie die jemals hätten bauen müssen oder gebaut hätten, hätten die ihr Leben lang da reingezahlt. Insofern sind die da tatsächlich mit ihren, ein bisschen Spesen rausgelaufen an der Stelle. Und das finde ich das eigentlich Interessante, wenn wir über Energiewandel sprechen oder über Energiewende, da muss man sich auch mal vor Augen führen, was ist denn da sinnvoll an der Stelle? Ist wirklich jede grüne Energie sinnvoll? Stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Es gibt Beispiele, wie es auch anders läuft, also anders als Gaskraftwerke in den USA oder Atomstrom. In Deutschland schwarz macht es vor mit ganz anderen Konzepten. Aber ich fand das jedenfalls eine interessante Geschichte. Und Link gibt es in den Shownotes zur ganzen Story von Heatmap. Die haben das recherchiert und Offshore scheint wirklich ein ziemlich schmutziges Ding zu sein. Ja, Subvention. Das hatten wir hier kürzlich auch. Subventionen sind sowieso scheiße. Immer. Also wenn ein Geschäftsmodell schon nicht tragbar ist und nur durch Subventionen überleben kann, dann ist es Insolvenzverschleppung in meiner
Ich möchte bei der Gelegenheit anmerken, das waren sämtlichen westdeutschen, vermutlich auch ostdeutschen Kernkraftwerke.
Subventionsgeschichten?
Ja, natürlich. Weil du das Ding nicht so bauen kannst, dass es irgendwie großartig Geld abwirft.
Wir hatten doch keine Kernkraftwerke.
Das geht schon damit los, dass dich kein Versicherer versichert gegen Schäden. Die waren alle unversichert betrieben, sozusagen.
Alle?
Ja.
Okay. Okay, das wird mal eine extra Folge. Data Explore hatten wir schon lange nicht mehr. Salz wird sowieso, ist sowieso alles hinfällig. Wir speichern demnächst Energie sowieso in Salz. Natrium-Ionen-Akkus, Herr Stief, was sagt der Elektriker dazu?
Natrium ist ja noch kein Salz, das wird Chlor zu Salz.
Klugscheißer.
Ja, es gibt eben ein paar so Startups. Ich meine, das ist natürlich nachvollziehbar und klar, Energiespeicher ist so ein wichtiges Ding. Wenn du diese großen Turbinen abschaltest in Kernkraftwerken, in Kohlekraftwerken, die so ein bisschen eine halbe Sekunde speichern konnten, quasi durch die Trägheit, durch die Masseträgheit, das ist jetzt weg, also musst du Batteriepuffer machen und außerdem kriegst du den Strom nur, wenn die Sonne scheint und wenn der Wind weht und wenn eben Dunkelflatter ist, musst du irgendwo den Strom herkriegen, also mach einen Batteriespeicher. Und da wird natürlich geforscht nach entsprechend guten Speichern. Wir haben Natrium-Ionen-Akkus jetzt, passiert die Forschung. Die sind an ein paar Stellen besser als Lithium-Ionen-Dinger, weil Sie brauchen nicht so viel Kühlung, das Brandrisiko ist geringer, sie sind in der Herstellung günstiger.
Ja, aber dauern dafür nicht so lange, ne? Reichweite und so? E-Auto?
Ja,
wir haben in Deutschland keine Ladeinfrastruktur.
Batteriespeicher sind meistens ja ortsfest, die bewegen sich eher selten. Die sind, die müssen ja keine Reichweite haben.
Im Auto schon.
Im Auto schon, ja.
Und Autos sind die, die brennen und die Probleme verursachen, die man dann in Container stecken muss, mit Sand verschüttet.
Also Punkt ist, dass Natrium als Element auf der Erde einfach sehr viel häufiger vorkommt als Lithium.
Ja, noch.
Ja.
Also wenn ich dann irgendwann mal im Meer nicht mehr baden kann, na, kann ich schon, aber dann halt salzlos und auch nichts mehr für die Suppe habe.
Ja, nein.
Okay.
Heißt aber, dass sich in Natrium-Ionen-Akkus oder Batterien auch allerlei geopolitische Probleme im Sinne von Rohstoffströmen und solche Sachen lösen. Momentan hast du einen Haufen Lithium in China, die natürlich drauf sitzen, das rausrücken, die wollen selber Batteriespeicher bauen, das ist alles nachvollziehbar.
Aber wir haben doch riesige Lithiumvorkommen in Deutschland.
Ja, die sind natürlich mit einer Natrium-Ionen-Batterie schlagartig nicht mehr so wirklich wertvoll, wie sie es vielleicht ohne.
Oh, das wird das Erzgebirge aber ärgern.
Ja. Natrium hat ein bisschen weniger Energiedichte, das heißt, du musst die gleiche Leistung größer bauen. Also mehr Volumen brauchen, ist aber eben auch wieder kein so Ding, nachdem du eben Natrium viel einfacher kriegst als Lithium im Rohstoff. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil auf der Herstellungsseite, und zwar ist die Herstellung von, so habe ich das gelesen, aber wir wissen, ich bin kein Batteriespezialist, aber die Herstellung von Natrium-Ionen-Akkus oder Batterien ist nahezu identisch wie mit der von Lithium-Ionen. Das heißt, man liest gelegentlich von einer Drop-In-Technologie, also du kannst quasi die Fertigung, die du hast, fast 1:1 benutzen, also wird die Umstellung relativ einfach und billig werden. Ja. Du musst keine komplett neuen Fabriken irgendwie aus dem Boden stampfen dazu.
Das glaube ich sofort. Also ich hatte kürzlich ein amerikanisches Startup im Interview, die auch in Batterieforschung nicht investieren, sie sind da unterwegs, sie bauen diese Batterien auch. Und die haben eine Technologie entwickelt, wo Batterien wesentlich flexibler sind als herkömmliche Lithium-Ionen. Die haben da einen neuen Polymer-Träger, Stoff, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Batterieexperte. Jedenfalls auch da war schon die Rede von Drop-In-Technologie, dass herkömmliche Batterienhersteller wie Varta oder was der Geier wäre, können einfach das Ding nehmen in ihre Produktionsanlagen und die neue Werkstoff benutzen.
Warte jetzt ja nicht mehr.
Ja, die nicht. Ah, stimmt, verdammt. Schlechtes Beispiel.
Aber ja, genau. Also, das ist halt, damit kannst du relativ einfach auf neue Technologie umstellen, was das Ganze wieder billiger macht, weil du eben nicht mehr erst noch in große Fertigung irgendwie investieren musst.
So, bleiben wir mal bei Leistung. Richtig viel Leistung hat ja demnächst AWS, glaube ich. Die haben, das ist zwei Geschichten. Also zum einen haben die ohne öffentliche Anhörung mal eben eine Genehmigung für den Bau eines 2 Milliarden teuren Rechenzentrums im kalifornischen Gilroy erhalten. Auf der anderen Seite haben sie, sie bauen in Texas auch etwas, einen großen Campus. Und dazu hat ein Energieversorger, den sie dafür als Partner gewonnen haben, ich möchte jetzt nicht sagen missbrauchen werden, eine Genehmigung bekommen, ein Gaskraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen mit geschätzten 33 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß. Und das, ihr Lieben, das ist mit Abstand, wenn es denn soweit käme, der größte Einzelausstößer in der Geschichte der USA, noch größer als die Kohlekraftwerke, die die betreiben.
Was nicht weiter verwunderlich ist, 7,7 Gigawatt in Gas, das ist doch mal eine Ansage.
Absolut.
Du hast eine typische, so herkömmliches, in Deutschland herkömmliches Kernkraftwerksblock, der hat ungefähr so ganz grob 1 Gigawatt. Also zum Beispiel hier Ohu in Landshut, die hatten zwei Blöcke, Siedewasser-Druckwasserreaktor jeweils, und die hatten beide zusammen 2,2 Gigawatt, glaube ich, an Leistung.
Also das ist die
und wenn du 7,7 Gigawatt, das ist halt irgendwie mal schnell das 3,5-fache und das Ganze mit Gas betanken möchtest, das ist halt irgendwie einfach, ich weiß nicht, wie die Gaswerke da hinkriegen wollen.
Ja,
das musst du ja auf die Gaswerke draufbauen, das Ding.
Irgendwas in Mittelamerika, was Trump mal eben in einem Geniestreich eingenommen hat.
Ja, aber du musst es ja auch transportieren.
Die tun ja jetzt dann auch
ein paar Tonnen am Tag.
Schiefer, Gas und so. Also, ja. Wie viel ist das denn pro Quadratmeter? 7 Gigawatt pro Quadratmeter?
Du hast noch keine Quadratmeter genannt. Ich meine dieses...
7000. Nein, das ist aber das andere Rechenzentrum.
Genau, dieses ohne Baugenehmigung, ne?
Ohne Anhörung.
Ohne Anhörung. Da war irgendwie die Rede von 30.000 Quadratmeter, was man so, das ist aber ganz schöne Menge. Jetzt kann man sich mal überlegen, so ein herkömmliches Standard-Fußballfeld hatte ungefähr 7, irgendwas. Mhm. Nein, Quatsch, 7.000 irgendwas Quadratmeter, ich glaube 7.400 in der Gegend.
Ja.
Also sind dieses Rechenzentrum gerade mal 5,5 so Fußballfelder. Und da denke ich mir dann so, dann relativiert sich 30.000 als Zahl vielleicht doch wieder, weil so 5,5 Fußballfelder als quasi
ja.
Als Werkshalle ist jetzt nicht so groß. Ich kenne, wenn du dir mal so einen Automobilhersteller anschaust mit so einer großen Werkshalle, wo du die Autos zusammenmontiert sind, da bist du auch gleich bei ein paar Fußballfeldern in der Fläche.
Ja, da sind wir aber jetzt auch zusammen.
Und dann hast du das Ganze irgendwie doppelt und dreistöckig.
Bei der neuen industriellen Dimension von dem ganzen Rechenzentrum ist nicht mehr einfach nur.
Das ist kein Serverraum mehr.
Betonklotz.
Wir reden nicht mehr von Serverräumen.
Genau, das ist richtig. Apropos, die leistungsfähigsten Kernkraftwerke stehen, glaube ich, derzeit in China. Und auch die haben nur unwesentlich weniger, mehr als 1 Gigawatt, was sie ausstoßen können. Ich glaube, das ist so 1,2 bis 1,4, je nach.
Ja, das ist so typische für einen Block. Natürlich, wenn du mehr Leistung hast, dann hast du mehrere solche Blöcke rumstehen.
Richtig.
Genau. Und wir hatten beim letzten Mal oder vor 2 Mal hatten wir gesprochen über SMRs, diese Small Modular Reactors.
Ja,
und da ist so ein Block soll ungefähr haben so ein paar hundert, 200, 300, 400, vielleicht 500 Megawatt.
Deswegen
also ein halbes Gigawatt.
Genau, deswegen kauft Meta gleich ein paar Tonnen davon.
7,7 Gigawatt ist echt.
Aber das scheint momentan die neue Kenngröße und Leistungsgröße zu sein. Lest meinen Artikel, ich habe ihn heute erst geschrieben. Ich habe mal so zusammen recherchiert, was aktuell Azure, Meta, Musk, SpaceX AI, wie sie jetzt heißen, was die gerade an Gaskraftwerken bauen, akquirieren, welche Kernkraftleistung sie sich mittelfristig sichern und wo überhaupt der Strom herkommen soll. Also Klimaziele bei Hyperscalern momentan zugunsten kurzfristiger Energieverfügbarkeit absolut pulverisiert. Gleichzeitig, und das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, AWS, die haben gerade so interne Richtlinien rausgebracht, um gegen interne CPU-Verschwendung durch die eigenen Entwickler auf den EC2-Instanzen vorzugehen. Die Kapazitäten werden dann doch eher für externe Kunden gebraucht. Ja, irgendwo muss die Kohle ja herkommen, ne? Wenn ich ein paar Milliarden in ein neues Rechenzentrum und ein paar Gaskraftwerke investiere.
Interessant finde ich ja.
Fuck.
Oh, Leute, wir brauchen einen Haufen Strom. Seid mal ein bisschen vorsichtig mit euren Tokens, dass wir ein bisschen weniger Strom brauchen. Nein, seid mit den Tokens vorsichtig, dass die Kunden mehr haben.
Richtig.
Der Strom ist uns egal.
Richtig. Danke, Herr Stief, exakt, das ist die Botschaft dahinter. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja, und wie abartig und irrsinnig das Ganze ist, Semi-Analysis, meine Freunde, die mir schon so viel geholfen haben mit ihren Analysen und so toll recherchieren, die haben tatsächlich herausgefunden, dass bis Ende 2027 dem Herrn Elon Musk der Aufbau seines 10 Gigawatt KI-Rechenzentrums gelingen könnte. Ja. Erfordert zwar Investitionen von 300 bis 500 Milliarden Dollar, soll aber auch 300 Milliarden Dollar jährlich an wiederkehrenden Einnahmen einbringen. Also das sind Amortisierungsraten, da kann die deutsche Industrie nur von träumen.
Jetzt hat ja SpaceX auch einen ganzen Haufen mit Gasturbinen zu tun.
Der hat ein Gaskraftwerk gekauft.
Raketenstufen.
In Mississippi. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Er träumt ja immer noch von Orbital-Rechenzentren, das haben wir jetzt gar nicht so in der Tiefe erörtert. Aber ein großes Problem, habe ich letzte Woche gelesen, ist bei seinen Space-Rechenzentren der Speicher. Daten im Weltall zu speichern, ist extrem teuer. So, und dann haben wir das andere Problem, wenn ich die Daten im Rechenzentrum auf der Erde vorhalte, dann müssen die irgendwie zu der Compute-Leistung oben im Orbit kommen. Also, ich glaube, Spacelink heißt es, reicht da nicht mehr aus. Aber egal.
Es gibt doch bald Glasfaser-Standards.
Ins All. Naja, Entschuldigung, wenn die Ukraine Drohnen mit Glasfaser verschicken kann, dann können wir ja wohl auch Satelliten mit Glasfaser ins All schießen. Ne? Meine Güte, jetzt stellt euch mal nicht so an. Egal. Ja, Europa spielt auch ein bisschen mit. Wir haben dann doch mal so eine Compute-Koalition ins Leben gerufen, also Mistral in dem Moment unser Frontier-Modell. Mit bis 2030 von sage und schreibe wollen sie die Souveränität stärken mit einem Gigawatt. Ja, wer tiefer in diese makroökonomische Mechanik einsteigen möchte, dem sei eine Lektüre empfohlen. Den Link gibt's in Shownotes, Electricity Pricing in the Age of AI.
Allerdings möchte ich dazu anmerken, ich habe das Ding angesehen, das ist natürlich sehr auf den amerikanischen Markt und auf amerikanische Marktdynamiken hingeschrieben, was nachvollziehbar ist. Ich habe es jetzt nicht so weit angeschaut, um es zu vergleichen, wie die auf den deutschen Strompreis, auf die deutsche Strom und dann auf die europäische Strompreismechanik hin funktionieren, weil da gibt es ja so diese Strompreisbörse in Leipzig mit irgendwie der teuerste des Tages diktiert den Preis und so Kram. Da weiß ich nicht, wie das vergleichbar ist.
Wird möglicherweise irgendwann hier kommen, was in Amerika heute en vogue ist. Das haben wir in 10 Jahren bei uns. KI, wir hatten es gerade schon mit der Infrastruktur. Lass uns doch mal
wir reden
ein bisschen
dauernd über KI.
Paar Layer nach oben switchen. Das, was die Leute interessiert, die so even more slop every day. Ja, im Modellbereich überschlagen sich die Ereignisse. Also alle möglichen Frontier-Modellanbieter und Open-Weight-Anbieter veröffentlichen momentan quasi im Wochentakt neue Modelle, DeepSeek, Google, OpenAI, Meta, ja, whatever. Allerdings, Meta, Muse Glimmer, Open-Weight-Modell mit 30 Milliarden Parametern unter Apache 2.0-Lizenz für lokale, dauerhaften Betrieb. Ja, ist schon mal, glaube ich, eine Ansage im Vergleich zu den Proprietären. Alibaba legt auch nach, auch die machen Open Source und ja, bei den Modellgrößen, ich glaube, das momentan größte oder eins der größten hat ByteDance mit 10 Trillionen Parametern. Ja.
Hast du dir mal. Na, anders. Ich verstehe nicht ganz, ab eine Apache 2.0 Lizenz ist ja eine Open Source Lizenz.
Richtig.
Diese Modelle sind aber Open Weight. Da ist ja schon ein Unterschied.
Naja, das heißt, dass Meta für Muse Glimmer auch die Trainings. Wir müssen uns das mal angucken. Was hat Apache mit Open Weight zu tun? Weil ich glaube nicht, dass Meta seine Trainings.
Ich wollte mal genauer anschauen, den Unterschied zwischen Open Weight und Open Source. Weil Open Source wäre quasi. Wie soll ich sagen?
Du müsstest die Trainingsdaten offenlegen.
Genau. Auch. Genau, Open Source ist der ganze Meta, Code und du bist im Grunde nur ein vortrainiertes Modell, richtig, das du benutzen darfst bei dir zu Hause.
Genau.
Ja.
Also du kannst es benutzen, du kannst es anpassen, du kannst damit machen, was du willst.
Und deswegen frage ich mich, wie da eine Apache 2-Lizenz dazu passt als Lizenzmodell.
Wir sollten uns mal angucken, was die Lizenzen, die Open Source-Lizenzen mit Open Weight machen.
Das müssen wir mal tun. Mhm. Vielleicht ist die auch erweitert, das weiß ich nicht. Das kann sein, dass dann irgendwie. Die sagen so, irgendwie gibt es irgendwie, wobei Apache 2.0, das ist ja auch schon länger da.
Ja, eigentlich schon.
Jedenfalls, das geht mir gerade durch den Kopf. Also das ist,
ja.
Ja, wir jetzt mal genau anschauen.
Ganz interessant. Ja, Grok gibt es was Neues, OpenAI, whatever, mit ganz viel und überhaupt. Und ja, also 10 Trillionen Parameter finde ich schon ziemlich eine heftige Ansage von ByteDance, aber auch das ist, langfristig wird sich das sowieso nicht an der Modellgröße entscheiden, sondern an der Infrastruktur und am Einsatzzweck und an den Trainingsdaten. Und bei den Trainingsdaten, da haben wir heute etwas ganz Interessantes gelesen, nicht wahr, Monsieur?
Du hast.
Ganz frisch ja, habe ich es gelesen heute Morgen und gleich verwertet. Google hat gekauft aus der Insolvenzmasse eines insolventen Flugbetreibers, Flugzeug, Flugdings, wie heißen die? Airline?
Fluggesellschaft?
Airline, genau. Daten. Sie haben aus der Insolvenzmasse Daten gekauft. E-Mails, Chatprotokolle, HR-Daten, Bewerbungsformulare.
Daten sind das neue Gold.
Ja, absolut. Ich würde mal sagen, das ist keine Büchse, das ist ein ganzer Container einer Pandora, der hier gerade aufgemacht wird. Wenn Daten in der Insolvenzmasse ein eigener Bieterposten sind, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn eine Firma, die so kurz vor der Insolvenz steht, mit ihren Daten versucht, noch zu
retten. Ja, um eine Insolvenz abzuwenden.
Genau. Mhm. Boah, leck. Das wird noch lustig. Das wird absolut lustig. Ja, ansonsten ja, Microsoft, ZAI, alle neue Modelle, mal wieder und immer noch und egal. Ja, das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, tatsächlich. Nach den Einstiegsjobs hat jemand herausgefunden, dass jetzt auch zunehmend mittlere Entwicklerrollen verdrängt werden. Also ja, gefragt sind eigentlich fast nur noch Systemarchitekten und Überwachungskräfte, also die wirklich Ahnung haben. Das ist ganz interessant. Sequoia Capital, eine der großen Investmentfirmen im Silicon Valley, die haben daraus Konsequenzen gezogen und einen neuen, ein 10 Milliarden Dollar Fonds komplett auf Infrastrukturchips, Energie ausgerichtet und überhaupt im Arbeitsmarkt keine Chancen mehr. Egal.
Ich frage mich natürlich zweierlei Dinge. Zum einen, was passiert, wenn diese erfahrenen Architekten, die ja schon das Erfahren impliziert, dass sie schon ein paar Jahre dabei sind und möglicherweise mal dann auch irgendwann in den nächsten paar Jahren in Rente gehen und damit das Wissen wegdiffundiert, und wenn natürlich dann keine Jungen nacheingestellt werden, dann ist das Wissen weg. Was macht man denn dann mit der KI?
Da habe ich doch KI dafür. Die kann doch dann die Jungen anlernen.
Mhm.
Lass mal so stehen. Im Raum, ja? Genau. Ja, KI. Vorletzte Aufregung. Anthropic. Die haben letzte Woche angekündigt, dass sie... anders. Wir haben ja den EU AI Act. Ganz, ganz tolles Ding. Regulierung AI in Europa, auch in Deutschland. Und da ist am 2. August etwas in Kraft getreten, dass KI-Inhalte oder von KI erzeugte Inhalte gekennzeichnet werden müssen. Wenn sie nicht oder überhaupt. Also es gibt Ausnahmen. Man muss nicht jeden KI-Inhalt kennzeichnen. Also gerade im künstlerischen Bereich, wenn es ganz offensichtlich Satire oder offensichtlich ein von KI erzeugtes Bild ist, was sehr unrealistisch ist, dann muss das nicht extra gekennzeichnet werden. Genauso muss nicht gekennzeichnet werden, wenn ich als Journalist KI für die Recherche und zum Vorformulieren meiner Texte benutze und dann aber menschlich rübergehe und auch die redaktionelle Verantwortung dafür übernehme, dann muss ich das auch nicht kennzeichnen. Dann ist es vielleicht nett von mir zu sagen, ich habe die Hilfe von KI in Anspruch genommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Text einfach nur mit Grammarly oder mit einer Rechtschreibhilfe überarbeiten lasse, was wir schon seit, also Rechtschreibhilfen kenne ich schon seit den 90ern, dann ist das keine KI-Überarbeitung oder kein KI-erzeugter, dann muss ich das nicht kennzeichnen, sondern es ist immer noch mein Text. Ich habe halt nur dafür gesorgt, dass ihr den sauber lesen könnt. Solche Sachen halt. Also es gibt Ausnahmen. Jetzt macht Anthropic aber Folgendes, dass sie alles, was sie ausgeben, mit einem Wasserzeichen versehen, und zwar einem unsichtbaren. Das können Menschen nicht erkennen, aber jede Maschine kann es lesen. Unter anderem zum Beispiel auch eine Search Engine von Google. Die kann erkennen, wenn irgendein Inhalt mit KI erzeugt wurde aufgrund dieses Wasserzeichens. Selbst wenn ein Mensch drüber geguckt hat, also selbst wenn ich es irgendwo hinkopiere oder wenn ich es slightly verändere, dann ist dieses Wasserzeichen noch da und wird von Maschinen ausgelesen. Ich frage
mich ja, wie das mit Text funktionieren soll.
Das funktioniert, glaub mir. Ich habe das gesehen.
Ja, offenbar. Ich frage mich nur, wie.
Es funktioniert. Und es ist halt intransparent. Es ist völlig intransparent, wie viel Bearbeitung nötig ist, um dieses Wasserzeichen verschwinden zu lassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, dann wird der tatsächlich von einer KI, da bin ich jetzt ganz ehrlich, von der KI vorformuliert. Ich lasse recherchieren, schütte einer anderen KI das Rechercheergebnis hin, sag, mach da einen Text draus, journalistisch neutral. Dann gehe ich darüber, schreibe das so, wie ich schreiben würde. Und dann sage ich einer dritten KI, check die Fakten. Und dann wird nochmal überarbeitet und dann gebe ich es raus. So, das ist ein relativ sicherer Weg. Und die Quellen, die ich dann da auch selber noch checke und mir raussuchen lasse, die sind auch ein Beleg dafür, dass der Text valide ist. Jetzt ist es aber so, wenn ich nicht weiß, wie viel dieser Bearbeitungen tatsächlich zum Schluss auch dafür sorgen, dass dieses Wasserzeichen von ich nutze kein Cloud, da könnt ihr schon mal sicher sein, aber vielleicht ziehen ja andere nach, nicht sicher sein kann, wann dieses Wasserzeichen verschwindet und irgend so eine blöde Search Engine, die sieht dann, oh, KI generiert, dann wertet die meinen Text unter, obwohl der überhaupt nicht unter diese Kennzeichnungspflicht fällt und ich wirklich alle Sorgfalt und 3000 Human in the Loops darüber habe laufen lassen. Das ist gefährlich, finde ich. Also ich finde, Anthropic hat genau mal gar nichts verstanden. Die haben nur gelesen, EU, AI Act, wir müssen jetzt alles kennzeichnen, boom, Wasserzeichen. Egal. Herr Stiefer, sagen Sie dazu?
Nicht viele. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich weiß, dass es in diesem Dunstkreis auch so Diskussionen gibt, was es für eine Frechheit ist, von einer Maschine sozusagen des Dingens mit einem Wasserzeichen zu versehen, von wegen, das wäre von mir als Maschine generiert, weil das halt von irgendwie statistisch zusammengefieselt ist und halt quasi jeder, diese Behauptung, das sei von einer KI erzeugt, entbehrt quasi jeder moralischen Grundlage.
Ja,
also das ist mathematisch erzeugt, aber halt eben nicht kreativ erzeugt. Und das ist so die große Kritik an diesem Wasserzeichen.
Ja. Also es wird auf jeden Fall noch eine ganz, ganz große Diskussion dazu geben. Und dieser Vorstoß von Anthropic, der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Kritik hervorgerufen. Und da läuft die Branche gerade Sturm, weil das ist definitiv nicht das, was der EU-AI-Act unter Transparenzgesetz verstanden haben wollte.
Ich kenne die andere Seite im Fotoumfeld. Mhm. Ich meine, von Leica gibt es einen Vorstoß. Ne, die machen so Digitalkameras. Von Leica gibt es einen Vorstoß, dass man quasi in Bilder so ein, wie auch immer, wahrscheinlich auch irgendein Wasserzeichen, irgendeine so kryptografische Prüfsumme, genau. Hash, bla bla bla, whatever, in ein Bild quasi hinein macht, das dafür bürgt, dass es eben nicht von einer KI erzeugt wurde, sondern von einem Fotografen mit dieser Kamera, dass da jemand irgendwie halt durchs Dingens durchgeschaut hat, durch das Objektiv und auf den Auslöser gedrückt hat, also quasi eine kreative Leistung erbracht hat, um das Bild zu erstellen. Mhm. Das ist quasi genau die andere Seite, wo du für ein Ergebnis sagst, so, und dieses Ergebnis ist einfach KI-frei. Mhm.
Oh, hast du das mitgekriegt mit dem Film? Es gibt einen furchtbar schlechten Film, der in China gerade in den Kinos durch die Decke geht. Den hat eine Mutter mit ihrem Sohn für $47 produziert. War so ein Freizeitprojekt. Furchtbar schlecht animiert, aber der spielt gerade, ich sag mal, Milliardenergebnisse ein. Das ist der Hammer. Und der Erfolg des, also der hat Bewertungen gekriegt unter aller Sau, also goldene Himbeere wäre noch geschmeichelt für den Film. Aber die Branche ist sich einig, der Film ist deswegen so erfolgreich, weil er keine KI genutzt hat, sondern weil die das wirklich selber animiert haben, so schlecht wie es ist. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also das finde ich richtig cool. Also geht auch, ne? Kreativität ist noch nicht ganz tot. Genau. Ja, was wirklich bald tot sein wird, ist möglicherweise KI. Mal wieder Claude, Anthropic. Die haben, also da hat ein britisches Institut herausgefunden, dass Agenten von Claude Mythos 5 versucht haben, eigenständig Schadcode in den Open, nein, wir reden jetzt nicht von Hugging Face, eigenständig Schadcode in Open-Source-Projekte versucht haben einzuschleusen. Und als Nutzer das entdeckte, leugnete die KI das, manipulierte die Historie und nutzte einen zweiten Sockpuppet-Account, um sich selbst zu entlasten. Also um zu zeigen, dass sie integer ist. Und das ist richtig, richtig krass. Und eine weitere ein weiterer Versuch, ein weiterer Test, ergab, dass unbeaufsichtigte Klort-Agenten autonom Schadcode gegeneinander, gegen sich selber, also gegen den anderen Agenten eingesetzt haben. Also das nimmt mittlerweile Züge an, da ist Satire echt, ja, egal. Cybersicherheit. Sind wir soweit, oder? Ich muss es euch nicht alles sagen. Es sind die üblichen Verdächtigen. Cisco ist mal wieder dabei. Ich habe sie letzte Woche vermisst. SAP, SharePoint, die üblichen Verdächtigen. Ansonsten Architekturschwachstellen, OpenAI, Anthropic, Google gab es eine Lücke. Vector und Schatten-IT, Amazon, S3, Vector-Injektionen können RAG-Pipelines manipulieren. Und lokale MCP-Server entziehen sich klassischer Schatten-IT-Überwachung. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Auch auf Hardware und Infrastruktur gibt es ein bisschen was. Metabase hat eine SQLi-Lücke und ja, ansonsten gibt es bei Spectre V2-Schutz auf Intel und AMD, der umgangen werden kann. ZBT-Link-Router wurden ab Werk mit Hintertüren ausgeliefert und ja, ansonsten dem gegenüber stützt ein neuer Schutz für RISC-V ist verfügbar. Wer es installieren will, es gibt übrigens auch sichere Firmware für Intel und AMD und sonstige CPUs. Findet ihr alles in meinem Newsletter. Link gibt es dann auch in den Shownotes. Und ansonsten ein absoluter Warnschuss im OT-Bereich. Wir hatten ja kürzlich die Angriffe auf Wasserversorger in den USA. Wir müssen gar nicht so weit gucken. Über ein privates Mobilfunknetz haben Unbefugte die Steuerung eines polnischen Kraftwerks übernommen und schalteten eine Turbine mal eben gezielt ab. Drahtlose Schnittstellen in Kritisumgebungen. Scheißidee. Was gibt's sonst noch Neues? Produkte, Tools, Google bringt das neue Pixel 11. Auch die machen einen auf OpenAI. Kein Puck, aber immerhin doch auch AI-zentriert. Es gibt ein bisschen Open Source. Uber, die mit den Autos, die haben ihr eigenes...
Nein, mit den Fahrern.
Ja, nein. Ach so, naja, nee, da nicht mehr, hier schon. Die haben ihr eigenes ADR, ein Agentic AI Detection and Response Tool, also wir reden nicht mehr über XDR, wir haben jetzt AIDR. Das haben sie zur automatisierten Abwehr schädlicher KI-Agenten als Open Source auf GitHub veröffentlicht. Und ebenfalls auf GitHub hat veröffentlicht X seinen For You Empfehlungsalgorithmus. Also, wenn ihr demnächst wissen wollt, warum ihr genau diesen X-Post seht und nicht den eures besten Freundes, dann schaut auf GitHub vorbei. Alibaba schließt sich der Open-Source-Welle an und gibt Open-Code-Review auf GitHub frei. Das ist eine automatisierte Code-Überprüfung für CI. CI-CD-Pipelines, was haben wir sonst noch? Ja, sonst nicht mehr so viel. Cloud BigQuery erlaubt den direkten Datenimport aus Amazon S3 kompatiblen und Azure Blob Storage in Iceberg-Tabellen. Also auch da ein Gewinn für Multicloud-Architekturen, Linux. Ha! OpenAI hat die Vorregistrierung eröffnet für den nativen ChatGPT-Desktop-Client auf Linux. Also demnächst könnt ihr auch auf Linux mit ChatGPT und müsst nicht mehr Cloud nutzen, ist eh viel zu teuer und unsicher. Reports. Es gab jede Menge. Es gab so viele Reports letzte Woche, ich bin schier gestorben. Ganz, ganz viel. Also Beschaffung dauert länger als gedacht. Herr Stief?
Ja, muss doch ein paar Zahlen in die Runde werfen. Also der Report sagt, dass bei 72% der vermutlich befragten Firmen
immer der Befragten
die Beschaffung von KI-Software,
keine Sonntagsfrage,
die Beschaffung von KI-Software im Wert von über $10,000 länger als 11 Wochen dauern würde. Jetzt denke ich mir, wenn ich mal so in meiner Praxis aus den letzten 30 Jahren schaue, wie lang so Beschaffungen sind, wenn du irgendwie ein Stück Hardware kaufen möchtest oder auch eine Softwarelizenz, dann erscheinen mir diese 11 Wochen nicht so super furchtbar lang. Ich weiß nicht, wie die das früher gemacht haben, wenn das irgendwie jetzt als super lange gedacht wird. Du kriegst in einem größeren mittelständischen Unternehmen kriegst du ein Stück Software nicht innerhalb von 3 Tagen gekauft im Beschaffungsprozess.
Also ich hab in meinem Leben zwar nie Software verkauft, sondern immer nur, wenn man so will, Hardware, auch wenn es Leitungen waren, aber auch das ist eine gewisse Art von Hardware.
Ja, es ist Beschaffung.
Genau. Und wir hatten zum Teil Lead-Cycles von bis zu einem Jahr. Also
ja, eben.
Wochen
also,
sind tatsächlich
er scheint mir sogar ziemlich schnell. Jetzt haben wir natürlich möglicherweise in Zeiten von Cloud, wenn, aber da musst du, dann hast du natürlich schneller Hardware ran, oder also quasi virtuelle Maschinen rangebracht, aber da hast du ja auch schon vorher irgendwie den Vertrag mit dem Cloud-Provider gemacht, dass dann das Maschine klicken könnte, nur noch drei Mausklicks sind, dann ist die Maschine da.
Das stimmt, ja. Das ist richtig.
Ja, also das, da denke ich mir so, was ist das für ein komischer Report? Weil,
ja. Vor dem Hintergrund gab es noch einen zweiten komischen Report. Fast ähnlich viele in Unternehmen, 66%, die ist ein anderer Report, war jetzt nicht Cloudera. Die haben, sie nutzen KI produktiv, haben aber keine Transparenz über die laufenden Infrastrukturkosten. Das kenne ich schon aus Ende der 90er aus den Telekommunikationsnetzwerken. Auch die haben gekauft wie blöde und wussten nicht, was es kostet. Oder, egal.
Und auch kennt da wieder, ja. wenn du so ein halbgroßer Mittelständler bist, dann hast du 10 Abteilungen, die alle irgendwie eine DSL-Leitung kaufen und am Ende, wenn das dann aufs gleiche Konto gebucht wird, dann weiß die Firma nicht, was die an DSL-Leitungen haben, überspitzt. Oder als Cloud bei Cloud-Dienstleistungen.
Aber wir haben ja jetzt KI. Die kann das ja alles. Also wenn ich mir vorstelle, dass KI so ähnlich funktioniert wie für meine Auswertungen, also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich habe ja ein paar KI-Anbieter gesehen, die so Business Intelligence versprechen. Ich habe KI ausprobiert für meine eigene Business Intelligence. Ich wollte einfach mal wissen, wie meine Artikel performen oder meine eigene Seite, Computing Deutschland. Das, was, egal wer da ausgespuckt hat, war, händisch war ich schneller. Egal, Bedrohung, Bedrohungslage. Terabit DDoS-Attacken, also die DDoS-Attacken werden größer, sagt zumindest Cloudflare. Und auch Ransomware ist nach wie vor ganz oben auf den Top-Listen der, ja. Im Juli gab es im Schnitt 26 Ransomware-Angriffe pro Tag, sagt einer. Und in 37% der Fälle führte eine Lösegeldzahlung direkt zu einer zweiten Erpressung. I told you so. Leute, zahlt kein Ransom. Es ist überhaupt nicht garantiert, dass ihr eure Daten wiederkriegt. Oder selbst wenn ihr sie wiederbekommt, dass sie nicht danach sowieso noch im Darknet, Zweitverwertung, nochmal verkauft werden. Oder eben, wer einmal erpresst wurde, ist wieder erpressbar. Also don't do that. Egal. Ansonsten stieg die Open-Router-Nutzung, das ist nicht weiter erstaunlich. Die Leute verstehen langsam, dass nicht jedes Modell für alles geeignet ist und versuchen ihre KI-Workflows dann auch entsprechend zu verteilen. Und überraschend ist allerdings, dass nur 21% der Recruiter ihren eigenen automatisierten Bewerbersystem vertrauen. Das, so viel dazu. KI-Prompts werden kürzer, da die Modelle Kontext besser antizipieren. Ich bin nicht sicher,
oder,
ob das funktioniert.
Oder
meine Prompts werden länger.
Oder weil die Menschen vergessen haben oder verlernt haben, exakt zu fragen. Da bin ich mir nicht sicher, was da wirklich der Grund ist, warum die kürzer werden.
Ja, angeblich, weil der Output besser wird oder die KI wirklich antizipiert. Aber, also wenn ich mir angucke, was, Tipp von mir an der Stelle für eure Prompts. Wenn ihr selbst in einem langen Kontextfenster etwas tut und euch irgendwann wundert, also ich setze jetzt einfach mal voraus, dass ihr das, was eure KI euch ausgibt, auch wirklich prüft. Wenn ihr euch dann irgendwann mal wundert, dass das nicht mehr so richtig lustig aussieht, nutzt ein neues Kontextfenster. KIs neigen tatsächlich dazu, je länger das Kontextfenster wird, auch wenn es, was hatten wir oben, 3 Trillionen, 10 Trillionen Dinger sind, sie neigen dazu, das Zeug durcheinander zu würfeln. KI ist nach wie vor immer noch Heuristik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mathematik, die können, die ist nicht intelligent, die versteht nicht, was ihr sagt. Und je länger das Kontextfenster wird, desto mehr Entscheidungen, desto unzuverlässigere und desto strangere, cringere Ergebnisse. Also, mein Tipp, Pro-Tipp an der Stelle, lasst ein Kontextfenster die Recherche machen. Nehmt die Recherche, kopiert sie in ein neues Kontextfenster und lasst euch dort den Output geben oder was weiteres und geht so weiter. Also ich habe zum Teil, bis ich einen Artikel fertig habe, habe ich ungefähr 10 Kontextfenster offen, weil ein Kontextfenster einfach nicht reicht. Punkt. Außergewöhnliche Meldungen hatten wir auch noch dieses Jahr. Diese Woche, letzte Woche. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das ist gar nicht so neu, dass in kommerziellen Nein, in russischen Marschflugkörpern und Drohnen Chips von Nvidia aufgetaucht sind, ne? Ist mal wieder jetzt aufgetaucht.
Ja. Wobei ich mich da natürlich frage, wenn man mal so, wie soll ich sagen, ich gehe mal stark davon aus, dass auch die russische, die Entwicklung in Russland von Drohnen oder auch die Beschaffung von Drohnen ähnlich langwierig ist wie bei anderen Militärverbänden oder bei anderen Militärs der Welt. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Drohnen einfach auch lange vor irgendwelchen Exportbeschränkungen geplant, gebaut, gekauft wurden. Zumal
wir haben jetzt 4,5 Jahre Krieg in der Ukraine.
Zumal Nvidia schätzen auch nicht das Allerneueste ist.
Das ist richtig. Aber wir haben jetzt 4,5 Jahre Krieg in der Ukraine. Seit wann haben die Drohnen im Einsatz? So richtig massiv? Ich glaube, erst seit 2 Jahren. Am Anfang hatten die keine Drohnen. Und da gab es schon Sanktionen. Egal.
Ja.
Ach, da haben wir sie.
Also ich hab gerade hier mal nebenbei Wikipedia angeworfen. Also das allererste Nvidia Jetson Entwickler-Kit ist von 2014. Hm. Das ist 12 Jahre alt.
Dann haben sie die wahrscheinlich irgendwo rausgerissen. Und dann in Militär.
Das ist alles Spekulation, wissen wir nicht. Jedenfalls ja. Zu sagen, so, oh, wie kann das passieren in Zeiten von Exportbeschränkungen? Ja. Denken wir so, du musst ja da schauen, wann das Zeug irgendwann einmal entwickelt und gebaut wurde und woher das Zeug vielleicht damals kam.
Ja, das stimmt.
Oder jetzt genau zweitverwertet wird, irgendwo rausgerissen, weil Krieg ist wichtiger als whatever.
So, da haben wir jetzt natürlich Dual Use, ne? Auch wenn das Dual Use sicher ist, auch Deutschland exportiert unglaublich viel Dual Use in Countries, die eigentlich keine Militärtechnik importieren dürften. Und du weißt nie, wo es dann irgendwann so in 10 Jahren wieder auftaucht. Das ist die Botschaft, glaube ich, dahinter.
Ja, das stimmt.
Genau, ja. Jetzt hatten
das
wir
stimmt, das konnte auch über mehrere Umwege hingekommen sein.
Genau.
Ja, exakt.
Also das ist, du weißt ja auch nie, wie geopolitisch die Dynamik ist. Dann fällt Trump ein, dass er demnächst mal Deutschland überfällt und wir haben dann trotzdem noch Nvidia-Chips zuhauf. Egal. Intel verlängert unterdessen die Lebensdauer, das hatten wir vorhin. Raptor Lake, da haben wir's. Genau.
Das ist ja, was wir ganz am Anfang schon kurz besprochen hatten.
Ja.
Weil eben DDR5 wird teurer und Raptor Lake supportet heute noch DDR4. Und jetzt, es gibt wohl eine Überarbeitung von dem Prozessor, eine quasi so eine Art Modellpflege. Aber wichtig ist, dass diese Modellpflege am Ende auch weiterhin DDR4 supporten wird. Und diese Riegel sind alt und deswegen auch günstiger und möglicherweise auch, weil sie alt sind, natürlich in einem anderen Prozess, in einem gröberen Prozess herstellbar, den man vielleicht dann auch, das weiß ich jetzt nicht, aber billiger machen könnte. Du brauchst also nicht die allermodernste Speichertechnologie, sondern du kannst halt irgendwie so abgeranzte Fab benutzen, in Anführungsstrichen jetzt.
Nein, du kannst auch vor allem alte Speicher, die du irgendwo ausbaust, von Rechnern, die du nicht mehr brauchst, die kannst du dort wieder zweitverwerten. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt.
Ich kann mir eher vorstellen, dass du DDR4 einfacher in großen Stückzahlen herstellen kannst, als so das neue DDR5 und LPDDR5 und HBM und so weiter.
Ja, das stimmt. Lass uns mal
um das kurz abzuschließen, die gibt es nicht jetzt sofort. Die sollen irgendwie Anfang 2027 kommen, diese CPUs. Und das ist im Wesentlichen auch Clients, also Desktops, Laptops, so die Welt.
Ja, die nicht so viel Leistung brauchen. Ja. Wahrscheinlich. Deswegen machen jetzt alle KI-Clients. Haha. Lass uns mal zurück zu Dual Use gehen, so ein bisschen. Ich komme ja eigentlich aus der, ursprünglich aus der Telekommunikation, aber später aus der Hochsicherheit. Krieg, das wird gerade richtig, richtig spannend. Nach dem, was wir gesehen haben, was bei OpenAI, Anthropic, Kimi mit den Agents passiert, da ist das, was Lockheed Martin gerade ausprobiert hat, richtig, richtig cringe. Die haben autonome Systeme im Militär ausprobiert, und zwar ein Testflugzeug, speziell eine Lockheed Martin X-62 Vista, hat 27 autonome Abfangeinsätze gegen echte Zielflugzeuge absolviert, und zwar vollständig gesteuert von einem KI-Agenten. Ich möchte mir nicht ausmalen, was das in der Realität irgendwann auslöst. Gibt aber auch Dual Use, ne? Hat natürlich auch wieder sein Gutes. In der Medizin zum Beispiel massive Fortschritte. Ein MIT-Spin-Out hat Förderung erhalten für Roboter zur autonomen Behandlung von Schlaganfällen. Finde ich auch gut, wenn Roboter das früher erkennen und ja, egal. Was dann wieder auf die dunkle Seite des Dual-Use führt. Diese KI kann auch Bilderkennung verbessern und dann auch noch so das letzte lebensfähige Spermium in einem nicht lebensfähigen Spermienschwarm erkennen und noch mehr Rentner produzieren, die 3000 Jahre alt werden und mit 50 aufhören wollen zu arbeiten. Egal. Was noch? Universitäten, das sind was. Es ist eigentlich ist mehr Darkside als Lightside, oder? Mittlerweile nutzen Betrüger zunehmend autonome KI-Agenten, um komplette Online-Universitätskurse samt Vorlesungsauswertung, Aufsätze und Prüfungen eigenständig zu absolvieren, ja. Aber das, Herr Stief, das ist wieder was für dich. Wetter. WeatherNext, neues KI-Modell. Die haben Durchbrüche bei der Vorhersage.
Naja, ich würde es nicht Durchbruch nennen. Die haben jetzt eine deutlich höhere Trefferquote als bisher bei der Vorhersage. Ist aber auch, man darf nicht der Versuchung unterliegen, dass es dann gleich dass die ganze Wettervorhersage viel, viel besser wird, weil natürlich so, das geht jetzt wirklich nur mal um die Zugbahn von Tropenstürmen, die halt in einem recht engen Korridor passiert unter verschiedenen bekannten Bedingungen. Du hast es irgendwie gut gemessen. Hast du quasi eine entsprechende Datenlage, mit der man dann KI füttern kann und diese solche Sachen vorhersagen kann. Das geht in die ähnliche Richtung, wie wir schon öfter gesagt haben, dass eine hochspezialisierte KI, die eben mit ganz speziellen Daten gefüttert wurde, die bewirkt auch sicherlich oder die hilft auch. Und das ist genauso ein Ding.
Je besser, je mehr die Daten, je spezieller das Modell.
Und das ist in dem Fall sicherlich hilfreich, weil du dann natürlich dann die Zugbahn besser vorhersagen kannst, den Zerstörungskorridor.
Ja.
Und hilft dann auch der Bevölkerung, weil dann musst du vielleicht, was weiß ich, weniger evakuieren.
Ja,
zum Beispiel. Und gezielter evakuieren und solche Sachen. Also.
Ja.
Ja.
Durchaus sinnvoll. Und wir werden mehr haben davon, von diesen, ne? Da sind wir jetzt wieder beim Anfang von unserem tollen Podcast, dass sehr viel mehr Klimadinge passieren werden, wenn die Welt weiter auf jede Frage mit einem Rechenzentrum antworten will.
Und das war's jetzt?
Ich denke, das war's. I have fertig.
Du hast fertig.
Ich habe fertig. Das war. Das war Data-Episode 69. Ihr Lieben, ihr habt's geschafft. Ein Podcast von Data Disrupted, produziert von Wolfgang. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, unterstützt uns, kauft uns einen Tee oder Kaffee oder auch ein stylisches T-Shirt. Links wie immer in den Shownotes. Au revoir.
Und tschüss.